Sie müssen arg befremdet gewesen sein, die ersten Missionare und Trapper, die sich durch die Waldwildnis und Prärien des nordamerikanischen Kontinents langsam gen Westen bewegten. Denn sie fanden bei fast allen Stämmen eigenartige Rituale, auf die sie sich keinen Reim machen konnten. Da versammelte sich der Stamm zu Tänzen und Reinigungszeremonien. Junge Männer, geschmückt mit Federn und Körperfarben, tanzten nächtelang ums große Feuer, schwitzten mit glühenden Steinen in halbrunden Fell-Iglus. Eine Atmosphäre von wilder Heiligkeit muss über den Tipi-Dörfern gelegen haben, von Ernsthaftigkeit und religiöser Inbrunst. So als träte der ganze Stamm in Kontakt mit dem großen Geist, mit den geflügelten Wesen, den Vierfüßlern, jenen mit Flossen und Kiemen. Da ging es um Rückbindung, erklärt Fidel Moreno vom Stamm der Apachen im Südwesten der USA.
We need to do that. We need to enter into ceremony.
Dann bereiten wir uns für die Zeremonie vor. Singen und tanzen, um die Verbindung zur beseelten Natur zu halten. Dafür gibt es besondere Lieder und Gebete, mit denen wir die Natur bitten, uns beizustehen. Wenn jemand auf Visionssuche geht, dann beten wir davor 24 Stunden, um die Sonne, den Mond, die Himmel und Sterne, den Wind und die Tiere wissen zu lassen, dass da jemand hinaus in die Wildnis geht. Und wir bitten sie, verletzt ihn nicht, erschreckt ihn nicht, seid mit ihm, beschützt ihn.
Visionssuche. Wovon der indianische Künstler da so ehrfurchtsvoll erzählt, ist wohl eins der ältesten Rituale der Menschheit. Eine Zeit der Läuterung in der Wildnis, 4 Tage und Nächte fastend und alleine. Ein Übergangsritual an der Schwelle zwischen Jugend und Erwachsensein. Eine Zwiesprache mit dem großen Geist in Phasen der Irritation, der Neuausrichtung, der Krise und des Wandels.
Bei den Lakota hieß dieses Ritual Hanblet Shaya, was in den meisten Quellen als Flehen um ein Gesicht oder Ruf nach einer Vision übersetzt wird. Vor dem Ritual gab man den Suchenden kräftig zu essen. Dann folgte zusammen mit den Medizinmännern die rituelle Reinigung mit Wermutblättern und dem Rauch des Süßgrases. Den Initianten wurde empfohlen, Demut zu zeigen, zu weinen, nach dem Heiligen zu fragen, um Kraft und ein Zeichen des großen Geistes zu erflehen. Dann sandte man sie hinaus und ließ sie allein. Das ist bis heute so, sagt David Archie, Medizinmann beim Stamm der Salish an der kanadischen Westküste.
Bei uns nennt man die Visionssuche Shuswap. Jeden Frühling ist sie ein heiliges Ereignis für unser Volk. Jeder weiß um die Kraft und den Nutzen dieses Rituals, das uns mit allem verbindet. Denn das ist es, worum es in der Visionssuche geht, anzuerkennen, wer du geworden bist, zu spüren, dass dein Herz eins ist mit dem Schöpfer und so in Kontakt mit dem Land zu sein. Heute wissen nur noch wenige Menschen auf dieser Welt um diese Verbindung, weil es allen um Geld und Besitz geht. Sie suchen in der materiellen Welt nach etwas, was sie nur in ihrem Herzen finden können. Aber das Herz ist innen, nicht außen.
Was blieb den christlichen Glaubensbrüdern, die vor mehr als 250 Jahren das Wort Gottes zu den Indianern bringen wollten, anderes übrig, als innerhalb ihres Glaubenssystems nach Begriffen und Zeremonien zu suchen, um diese fremde und archaische Lebensweise begreifbar zu machen. Und sie erinnerten sich an Sagen und Legenden der Gralssuche um König Artus und der sogenannten Ritterqueste des frühen Mittelalters, über die der fränkische Dichter Wolfram von Eschenbach um 1200 schrieb. So prägten die Missionare für das unbekannte Ritual den Begriff Vision Quest, Visionssuche. Das Wort kommt vom lateinischen videre, erkennen, visio, dem Gesicht, und querere, fragen. Ein multikultureller Begriff lateinischer Herkunft, der englische, keltische und christliche Sagen mit einem indianischen Ritual vermischt?
Kein Zufall. Denn die rituelle Sinnsuche in der Wildnis taucht tatsächlich zu allen Zeiten überall in der Welt auf. Wir kennen sie als Walkabout bei den australischen Aborigines ebenso wie bei dem Volk der Samen in Nordskandinavien, in Sibirien genauso wie in Schwarzafrika. Besonders bei den Übergangsritualen zwischen Kindheit und Erwachsenwerden geht es darum, die Unschuld der Kindheit zu beenden, die Herausforderungen eines Erwachsenenlebens in Form einer Prüfung vorwegzunehmen und die Kandidaten dazu zu zwingen, mit Hilfe all ihrer persönlichen und spirituellen Ressourcen ihre Ängste zu überwinden und damit einen bewussten Schritt in ihr neues Leben als Erwachsener zu machen. Der afrikanische Schriftsteller Malidoma Sumé erinnert sich an seine Initiation beim Stamm der Dagara in Burkina Faso.
What I remembered was that in going through initiation, it was felt like it was death.
Ich erinnere mich daran, dass sich der Weg durch diese Initiationsprüfung für mich so anfühlte, als ginge ich in den Tod. Und das ist auch die Absicht des Ganzen. Es ist tatsächlich so, dass man sterben muss, um jemand anders zu werden. Im Leben einer jeden Person gibt es einen Zeitpunkt, an dem man einen kleinen Tod zulassen muss. Bei der Initiation ist das der wichtigste Teil. Wenn ein Junge zum Teenager wird, dann ist es notwendig, dass der Junge stirbt, um zum Erwachsenen zu werden. Um diesen symbolischen Tod erfahrbar zu machen, ist es unumgänglich, dass er von allem, was ihm vertraut ist, getrennt wird. Ich bin mir sicher, dass in mir kein Wandel stattgefunden hätte, wenn ich bei meiner Familie geblieben wäre. Eine Initiation, die auf eine Trennung vom Gewohnten verzichtet, mag zwar so bezeichnet werden, aber sie erfüllt nicht den eigentlichen Zweck.
Der französische Ethnologe Arnold van Gennep hat hinter diesen Ritualen in aller Welt das gleiche dreiteilige Grundmuster entdeckt. Die Abtrennung vom Gewohnten, die Prüfungs- oder Schwellenphase und schließlich die Wiedereingliederung in die Gesellschaft. Und wenn wir meinen, so etwas gäbe es nur in exotischen indigenen Stämmen und Gemeinschaften, dann irren wir. Denn nach dem gleichen Muster sind die Märchen gestrickt, die wir unseren Kindern vorlesen. Vielleicht sind sie nichts anderes als alte Geschichten über die Suche nach dem Sinn, sagt die Mythenforscherin Angela Benedikta Hirsch.
Die Helden werden durch die Not oder durch die Eltern hinausgeworfen in die Welt. Und dann kommt diese ganze märchenhafte Geschichte, wo sie sich bewähren müssen, was lernen, in dramatische Situationen kommen. Und am Ende kommt so eine Angliederung an das Neue, nämlich dass sie heiraten, ein halbes Königreich kriegen oder jedenfalls erwachsen geworden sind.
Immer geht es dort um Helden, die das Gewohnte hinter sich lassen, im dunklen Wald innere Dämonen und äußere Drachen bekämpfen, sich der guten Kräfte von Mutter Natur bedienen, um dann gewandelt, erlöst und wie neugeboren in die Gemeinschaft zurückzukehren, in der sie dann in der Regel auch eine andere soziale Stellung einnehmen, statt Prinz König, statt Prinzessin Königin. Und nicht nur die Überlieferung aus der dunklen magischen Vorzeit ist voll von solchen Geschichten. Auch jenes Buch, auf dem die westliche Kultur erbaut wurde, ist voll von solchen Berichten der Sinnsuche in der Natur. Die Bibel.
Dann wurde Jesus vom Geist in die Wüste gesandt. Dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird. Er aber antwortete: In der Schrift steht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jenem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Darauf ließ der Teufel von ihm ab, und die Engel dienten ihm.
So heißt es im Matthäusevangelium. Ob Moses oder Elias, Ezra, Jesaja oder Petrus, die tiefen persönlichen Transformationen, die aus diesen Männern Propheten machten und ihren Botschaften Kraft gaben, wurden in der freien Natur empfangen, nicht selten auf heiligen Bergen, in Wüsten oder Höhlen. Und auf den Papyrusrollen aus Qumran am Toten Meer aus dem 1. Jahrhundert finden sich die Worte Jesu:
Wahrlich, ich sage euch, meidet die Menschensöhne während des Fastens und sucht die Erdenmutter, denn der Suchende wird finden.
Dieser Zugang scheint uns in der Moderne verloren gegangen zu sein. Der Mensch mit seinen Bedürfnissen und Problemen aber ist der gleiche geblieben. Traditionelle Kulturen, die in enger Verbindung mit der Natur lebten, haben die Phasen ihres Lebens als einen Teil des großen Kreislaufs erlebt. Kindheit, Jugend, Erwachsensein, Alter. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Wie die Natur durch den Jahreskreis, so hatten die Menschen durch den Kreis des Lebens zu gehen. Und welcher Platz konnte für solche Initiationen besser geeignet sein, den Rhythmus des Lebens zu begreifen, als die freie Natur?
In allen Kulturen der Welt gab und gibt es immer noch entsprechende Traditionen, bei denen Grenzerfahrungen bewusst inszeniert werden, um auf dem Lebensweg vorwärts zu kommen, in neue soziale Rollen hineinzuwachsen oder Krisen zu überwinden. Rituale, mit deren Hilfe junge und erwachsene Menschen befähigt werden sollen, die grundlegenden körperlichen, psychologischen und sozialen Veränderungen ihres Reifungsprozesses zu bewältigen.
Die Ethnologie spricht von Initiationen, in denen die betroffenen Menschen über die Schwelle in eine neue Lebensphase geleitet werden. Der Begriff Initiation leitet sich vom lateinischen initiare, hineinführen, ab. Schon diese Wortwurzel weist darauf hin, dass sich in einem Initiationsritual ein neuer Lebensraum öffnet und eine alte Lebensphase abgeschlossen wird. Eine Initiation beginnt also mit einem Ende und endet mit einem Anfang. Und soziale Verantwortung wurde nur an die weitergegeben, die sich den entsprechenden Prüfungen unterzogen hatten. Zu allen Zeiten und fast überall auf der Welt. Symbolisch geht es dabei um nicht weniger als den Archetyp von Sterben und Geborenwerden. Das ist beileibe nichts Exotisches. Schon Johann Wolfgang Goethe wusste:
Und solange du das nicht hast, dieses Stirb und Werde, bist du nur ein trüber Gast auf der dunklen Erde.
Immer noch wollen wir wissen, wer wir sind, was der Sinn des Lebens ist und wohin wir gehören. Und immer noch brennt in uns die Sehnsucht, durch Grenzüberschreitungen das Alte hinter uns zu lassen.
Der amerikanische Psychologe Stephen Foster hat sich jahrzehntelang mit dem Mangel an Begleitung während existenzieller Übergänge beschäftigt.
And only since recent times have these ways been forgotten.
Diese alten Methoden sind erst seit einiger Zeit in Vergessenheit geraten. Nun stellen die Erwachsenen fest, dass die Jugendlichen mehr und mehr außer Kontrolle geraten und regen sich darüber auf. Sie übersehen dabei, dass sich die Menschheit über Zehntausende von Jahren nur deshalb erhalten hat und ihre Kulturen weiterentwickeln konnte, weil sie über die entsprechenden Übergangs- und Initiationsrituale verfügte. Und es waren die Erwachsenen, die diese Rituale weitergaben. Sie halten nach wie vor den Schlüssel in ihren Händen. Deshalb denke ich, sie sollten sich ihrer Aufgabe besinnen und sich an die Arbeit machen, anstatt den Jugendlichen zu erlauben, sich selbst zu initiieren.
Aber im Gegensatz zu unseren Vorfahren, die zu diesen Passagen im Leben Initiationen zelebrierten, sind wir diesen existenziellen Brüchen und Grenzerfahrungen meist recht hilflos ausgeliefert. Erst wenn die Übergänge nicht gelingen, suchen wir uns Hilfe bei Therapeuten und Psychologen, sagt der Arzt und Bestsellerautor Rüdiger Dahlke.
Wir müssen uns ja klar machen, dass diese Krisen das einzige Feste im Leben sind. Empfängnis, Geburt, Pubertät, Tod, das sind die Fixpunkte im Leben, die haben wir nur weitgehend verdrängt. Wir sind in einer grotesken Situation mit vielen dieser Krisen, weil wir sie sozusagen nicht hintereinander bewältigen. Wir haben für die Pubertät kaum noch Rituale, die funktionieren. Es gibt natürlich Firmen und Konfirmationen als Reste, aber die werden einfach nicht mehr geladen, nicht mehr wichtig genommen. Und das führt dazu, dass sehr viele, die von ihrem Alter erwachsen sind, nicht wirklich innerlich erwachsen sind. Das heißt, es wird immer größer, die Kluft. Der Körper geht ja durch diese Reifungskrisen oder Lebenskrisen in der Pubertät. Aber ob dieser Mensch erwachsen wird, das steht dahin.
Fast scheint es, als suche die Seele in Zeiten des Umbruchs Orientierung und Prüfung im Ritual, um über sich hinauszuwachsen und Phasen des Chaos abzuschließen. Fast jeder kennt aus seiner Jugend Mutproben oder erste Reisen in die Fremde, an denen wir gewachsen sind. Bedrohlich wird es, wenn Jugendliche durch Drogenexzesse oder gefährliche Mutproben die Schwellen markieren wollen, sagt der bayerische Landesjugendpfarrer Hans-Gerd Bauer.
Ist es für mich schon naheliegend, dass das auch über andere Wege ausprobiert wird. Für mich wären die legalen und illegalen Mutproben von jungen Menschen schon Beispiele dafür. Also Komasaufen wäre nur ein Beispiel mit einer hochsteigenden Tendenz. Aber auch solche Phänomene wie S-Bahn-Surfen, also oft lebensbedrohliche Vorgänge, die im Grunde erstmal nur widerspiegeln, dass es ein steigendes Bedürfnis gibt zu spüren, wer bin ich, was kann ich und da ist mir irgendwas Großes gelungen. So eine Antwort findet ein Mensch auch in einem gelungenen Ritual.
Doch unsere Kultur hat fast vergessen, was das ist, ein gut gelungenes Ritual. So waren es in den letzten 30 Jahren Psychologen, Soziologen, Ethnologen und Kulturwissenschaftler, die sich auf die Suche machten nach alten Vorbildern für gelungene Übergänge. Sie wurden, vor allem in indigenen Kulturen, fündig und begannen mit der Rekonstruktion des uralten Ritus.
Seit gut 2 Jahrzehnten entscheiden sich tatsächlich auch in unseren Breiten immer mehr Menschen dazu, wieder für eine begrenzte Zeit die Nabelschnur zur Zivilisation zu durchtrennen, um alleine, fastend und ohne Schutz in der Wildnis der Natur sich selbst zu begegnen. Sie suchen in der modernen Visionssuche nach Lebenssinn, wollen eine tiefe Krise bewältigen, einen neuen Lebensabschnitt beginnen und stellen sich freiwillig der Herausforderung, allein und fastend eine Zeit in der ungezähmten Natur zuzubringen. Und dort draußen eine Reise in die Wildnis ihres eigenen Herzens, durch den Dschungel ihrer Wünsche, die Wüste ihrer Ängste und den Sumpf ihrer Depressionen anzutreten. Dieses uralte Grundmuster der Wandlung und Transformation hat nichts von seiner Gültigkeit verloren. Es wirkt nach wie vor, sagt Heiko Nitschke.
Ich verstehe Initiation als ein planmäßig vorbereitetes und durchgeführtes Erfahrungserlebnis, eine Erfahrung, die unabweisbar und unwiderruflich wandelt, sodass man nicht mehr derselbe ist, als der man reingegangen ist. Welche Form das dann jeweils annimmt und welchen Inhalt das jeweils annimmt, das hängt von der Situation ab, auf die sie sich bezieht. Ja? Insofern ist dann die Initiation eines Priesters etwas anderes als die eines Handwerksgesellen. Aber in dem einen wie dem anderen Punkt bleibt dieser Kern erhalten. Ein unabweisbarer und unwiderruflicher Wandel.
Heiko Nitschke ist einer von rund 200 Menschen, die im deutschsprachigen Raum derartige Erfahrungsprozesse für Jugendliche und Erwachsene anbieten. Da werden für einen Zeitraum zwischen 10 und 14 Tagen Interessierte eingeladen, ihre 7 Sachen zu packen und sich auf den Weg zu machen. In den Bayerischen Wald oder den Schwarzwald, in einsame Alpentäler, die Wildnis der Toskana oder Sloweniens, in die Pyrenäen oder die Cevennen. Vor Ort treffen diese Initianten der Neuzeit aufeinander und bereiten sich gemeinsam darauf vor, sich für 3 oder 4 Tage und Nächte in die Gemeinschaft von Spinnen und Schnecken, Bäumen und Steinen zu begeben und sich selbst plötzlich nur noch als ein Stück Natur zu erleben.
Ängste machen sich breit, wenn der Wald nachts knisternd und raschelnd lebendig wird und weichen erst nach und nach einer wachen Aufmerksamkeit. Weil der Magen leer bleibt, schaut, hört und riecht man sich satt. Taucht ein in die Landschaft, die sich sprachlos mitteilt, Gefühle auslöst, Erinnerungen hochschwemmt. Ein Teilnehmer berichtet:
Die klare, einfache Schönheit der Natur beginnt mich zu verwandeln. Ich werde einfach. Stundenlang sitze ich nur da und sehe, ohne etwas anzusehen. Trinke Wasser, fühle mich vom Fasten schwächer werden, beobachte, wie Gedankenfetzen auftauchen. Irgendwann falle ich unversehens in die offensichtliche Sinnhaftigkeit und Zwecklosigkeit des Naturgeschehens und lache vor Staunen. Für Augenblicke erlebe ich Gewissheit, dass ich jenseits von erdachtem Sinn einfach da bin wie ein Baum, ein Stein, eine Blüte, ein Mensch, eine Eidechse. Und bald darauf ist dieser Augenblick schon kostbare Erinnerung.
Fast wie von selbst erfahren Menschen, die sich allein in die Natur begeben, sich als ein Stück von ihr. Sie finden einen Teil ihrer selbst in einem Stein, einem Tier, einem Baum. Das Dasein steht im Mittelpunkt, mit allen Sinnen. Weil die gewohnten Rollen abfallen, öffnet sich der Blick für das, was wirklich ist. Die Pracht eines nächtlichen Sternenhimmels, die Köstlichkeit des Trinkwassers, aber auch der Wert der Freundschaften, die Erfahrung der Freiheit, das Gefühl, in der Welt zu Hause zu sein. In dieser Erfahrung der Rückbindung kann auch heute noch Wandlung geschehen, können Lebenslinien nachgezeichnet, Unvermeidliches anerkannt, Veränderung akzeptiert und neuer Sinn gefunden werden.
Und so geschieht in der Tat Erstaunliches, weil die Fragen, wer bin ich, wofür bin ich da, wer ist meine Gemeinschaft, seit der Steinzeit die gleichen geblieben sind, kehren auch die uralten Werkzeuge der Sinnsuche in die Neuzeit zurück. Tausende haben sich diesem Ritus schon unterzogen und mittlerweile erinnern sich auch die Kirchen daran, dass die 40 Tage Jesu Christi in der Wüste mehr sein können als nur eine schöne Geschichte von der Kanzel. Schon werden wieder vereinzelt junge Erwachsene rund um die Konfirmation als Reifeprüfung in die wilde Natur geschickt. Es tut sich was, freut sich der bayerische Landesjugendpfarrer Gerd Bauer.
Also die Bereitschaft für Veränderung ist da. Es lässt sich vieles weiterentwickeln. Dass im Arbeitsfeld Jugendarbeit jetzt so etwas wie Visionssuche gedacht und aufgebaut werden kann in der bayerischen Landeskirche, zeigt die Offenheit für dieses Arbeitsfeld bis in den zuständigen Bereich der Kirchenleitung hinein. Das heißt, die Spielräume, etwas weiterzuentwickeln, sind gegeben.